Danke. Es ist was ganz Tolles, wenn man durch das Leben mit Dankbarkeit gehen darf. Es ist schwierig, wenn Dankbarkeit nicht da ist. Das verkleinert die Seele, stimmt uns traurig, vielleicht verbittert uns sogar ein bisschen. Es ist schön, wenn wir über Jesus reden und wenn wir über ihn nachdenken. Wir haben ja letztes Jahr über die Bergpredigt gesprochen. Und auf der Höhe ist es schön mit Jesus, aber es ist herausfordernd im Alltag. Denn in der Bergpredigt sehen wir die ganzen Ideale des Reiches Gottes, die toll sind, für die ich mich auch einsetzen möchte. Aber in der Wirklichkeit, wo ich lebe oder wo du lebst, wo wir unseren Alltag verbringen, ist es vielleicht nicht so einfach, das, was wir wissen, was gut ist, das, was gut ist, das, was besser ist, das, was göttlich ist, es ist nicht einfach, das so zu erkennen. Denn das Leben ist komplex. Es ist vielschichtig, es ist so viel los, dass man nicht alles so richtig einteilen kann. Das ist gut, das ist böse. Morgen ist ein ziemlich wichtiger Tag für Deutschland. Ich bin kein deutscher Staatsbürger, diese Verantwortung habe ich nicht. Ich bin brasilianischer Staatsbürger, ich bin Staatsbürger aus den USA. Wir haben da auch unsere Sorgen. Glaub mir. Aber morgen ist euer Tag, nicht meiner. Und damit kommt Verantwortung. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einem Alltag von Halbwahrheiten, von unvollständigen Wahrheiten. Und irgendwie müssen wir uns damit befassen und einen Weg finden. Ich weiß nicht, wie viele von euch einen Valometer gemacht haben. Und keine Angst, es ist keine politische Predigt. Aber ich habe einen Valometer gemacht und ich hatte keine Ahnung, was jede Partei war oder was diese ganzen drei oder vier Buchstaben hießen. War schon witzig zu sehen, was dahinter stand. Ich kenne die alten, die ganzen neuen kenne ich gar nicht. Jeder kommt mit einem Angebot und möchte dich und mich davon überzeugen, dass das, was sie sagen, die Wahrheit ist. Das hier ist richtig, das hier ist besser und der andere, oh, der ist ganz falsch. Wie kommen wir im Alltag mit solchen Sachen klar? Es ist eine Sache, wenn es draußen passiert, in der Welt, wie wir sagen, unter Anführungsstrichen. Und oftmals tun wir so, als ob alles heile Welt auch unter uns wäre. Aber der Alltag ist nicht so. Und ich glaube, es lohnt sich zusammen, sich dieser Realität zu stellen und zu sehen, wie ging Jesus mit solchen Situationen um. Und deswegen diese Serie jetzt im Alltag mit Jesus und unser Team hat sich darauf geeinigt, aus dem Lukas-Evangelium Begebenheiten Jesu Alltags zu finden, die wir euch schildern und wo wir euch mitnehmen möchten. Und heute lade ich euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, sei es in deinem Tablet, Handy, analoge Version. Ich werde es für die, die nichts mitgebracht haben, auch auf die Leinwand werfen. Lukas Kapitel 4 und die zweite Hälfte, das heißt ab Vers 31. Lukas 4, ab Vers 31, und wir werden bis zum Ende des Kapitels gehen. Bevor wir jetzt zusammen weitermachen, lade ich euch ein, erstmal zur Ruhe zu kommen. Und jetzt auch mit Gott zu sprechen. Lieber Vater, du hast uns jetzt zu diesem Moment gebracht. Deine göttliche Führung, dein Heiliger Geist hat uns eingeladen, hier zu sein, entweder einzuschalten oder persönlich vor Ort zu sein. Es kann sein, dass wir hier aus Gewohnheit sind. Es kann sein, dass wir heute gespürt haben, dass wir hierher kommen sollten. Und du hast deine Gegenwart schon gezeigt. Durch Musik, durch Gesang, durch Gebete, durch Gespräche. Begleite du uns weiterhin. Und jetzt, wo dein Wort offen gelegt wird, hilf uns nicht nur zu verstehen, sondern es in unseren Alltag zu übertragen. In deinem Namen bitten wir dich. Amen. Jesus hatte gerade einen ziemlich stressigen Tag hinter sich. Eine Woche eigentlich. Er wurde fast ermordet in seiner ehemaligen Heimatstadt. Nazareth ist, wo er aufgewachsen ist, wo die Menschen ihn kannten. Sie haben ihn eingeladen, dort zu predigen in der Synagoge. Ihm gefiel es aber nicht das, was er sagte, sondern was er danach machte. Und wie er auf gewisse Fragen antwortete. Und sie waren so neidisch, eifersüchtig und voller Hass auf ihn, dass sie diesen Mann, den sie kannten, von einer Klippe runterschmeißen wollten. Er ging aber durch sie hinweg. Und der nächste Vers ist genau dieser Vers, Vers 31. Er kam nach Kapernaum hinab. Dort hat er jetzt sein Haus, sein Zuhause gefunden. Kapernaum, nicht Nazareth. Eine Stadt in Galiläa, sagt uns der Text. Und er lehrte sie an den Sabbaten. Das ist Jesu Alltag gewesen. Er lehrte sie, er wurde eingeladen, in die Synagoge zu gehen. Nur damit wir das Verhältnis haben. Synagoge ist das, was wir heute Gemeinde oder Kirche nennen. Verwechselt Kirche oder Gemeinde nicht mit Tempel. Im Tempel kam keiner rein. Nur die Priester. Aber die Synagoge ist eigentlich der Ursprung, die Wurzel von dem, was wir heute haben. Die Gemeinde, wo wir uns heute befinden. Und er lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Als er sprach, spürten sie, dass er nicht nur das meinte, sondern er mit Autorität sprach. Autorität ist so eine Sache. Es kann irritierend sein. Wir gucken uns jetzt mal die Begebenheiten dieser zweiten Hälfte des Kapitels an. Hoffentlich lernen wir ein paar Sachen zusammen. Und es war in der Synagoge ein Mensch. Ich möchte hier ganz kurz Pause machen. Es ist wichtig, dass Lukas uns erzählt, dass es ein Mensch war. Dieser Mensch hatte einen unreinen Geist in sich. Dieser Mensch war besessen. Aber und primär und zuerst war es ein Mensch. Und bei Jesus geht es um Menschen. Lukas hätte schreiben können, und da war ein Besessener. Und wir wüssten Bescheid. Aber er möchte uns beibringen, uns zeigen in diesem Text, dass man diese Sachen voneinander trennen soll. Denn es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir Sachen tun, die nicht das sind, was wir sind. Und Gott kann es trennen. Und im Text können wir es trennen. Aber in dem Moment in der Gemeinde war es sicherlich sehr schwierig, eine Trennung zwischen dem Besessenen und den Menschen zu machen. Und der Text sagt uns, dass dieser Mensch, der einen unreinen Geist hatte, einen Geist eines unreinen Dämonens hatte, und er schrie auf mit lauter Stimme. Hier muss ich nochmal Pause machen. Was sucht ein Besessener in einer Kirche oder in einer Gemeinde? Ich meine, das passt doch nicht. Was sucht ein Besessener in der Gemeinde? Wenn jetzt hier jemand aufstehen würde und schreien würde, Was sucht diese Person hier? Flieht der Teufel normalerweise nicht, wo die Gegenwart Gottes ist? Und in diesem Fall, die wirkliche, wortwörtliche Gegenwart Gottes war da. Und dennoch gab es in der Gemeinde eine besessene Person, die schrie. Unser Alltag ist nicht so einfach, wie wir uns es gerne ausmalen würden. Denn normalerweise würde ich sagen, nicht möglich. Wo Gott ist, kann der Teufel nicht sein. Aber in der Realität funktioniert es nicht. Auch nicht nur außerhalb der Gemeinde, aber auch in der Gemeinde kann es Menschen geben, die von Dämonen getrieben werden. Seien es innere Dämonen, seien es wortwörtliche Dämonen. Und ich weiß nicht, ob jemand diese Erfahrung schon gehabt hat. Ich habe sie ein paar Mal erlebt als Pastor und auch als Jugendlicher, wo in der Gemeinde plötzlich eine Person, eine besessene Person, sich bemerkbar gemacht hat. Das Interessante ist, dass in der Synagoge, in der Gemeinde, diese besessene Person, dieser Mensch, der besessen war, er schreit mit lauter Stimme. Aber was ist der Inhalt dieses Schreis, dieses Brüllens? Was sagt er? Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus? Ich sage das jetzt in einem relativ normalen Ton. Aber stell dir vor, wenn diese Wörter von einem Besessenen gesagt werden würden, schreiend, brüllend, wie viel Angst ich höchstwahrscheinlich haben würde und du auch. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Und ich meine, die Antwort ist klar. Was ist die Antwort? Was meint ihr? Das ist eine rhetorische Frage. Hier ist ein gefallener Engel, der Jesus kennt. Bis jetzt im Lukas-Evangelium weiß nur ein Mensch, wer Jesus ist. Und das war seine Mutter. Sonst weiß es keiner. Sonst wissen es nur Engel oder Dämonen. Und in diesem Moment ist dieser besessene Mensch, dieser Mensch, der besessen ist, der von diesem unreinen Geist getrieben wird, er sagt Sachen, die nicht falsch sind. Nochmal ist das ein Problem, denn ich hätte es lieber, wenn der Teufel nur lügen würde. Ne? Es wäre doch viel einfacher. Wenn der Teufel immer nur das Gegenteil, dann kann ich immer sagen, ach, dann muss ich nur das Gegenteil denken, das ist dann von Gott. So einfach ist das Leben nicht. Der Alltag mit Gott, mit Jesus, ist nicht so klar differenziert. Zum ersten Mal, scheinbar, spricht ein Mensch über wer Jesus ist. Aber wir, die Leser, wissen, dass es ein Dämon ist. Und er sagt, und es ist in Rot, ich kenne dich. Ich kenne, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Ist das wahr? Was meint ihr? Spricht dieser Dämon die Wahrheit? Einige möchten nicht nicken, denn keiner möchte einem Dämonen die Wahrheit in den Mund schieben und es zugeben. Wir mögen diese Wirklichkeit nicht. Wir mögen es nicht, wenn die Wahrheit, dass der Heilige, dass Jesus der Heilige Gottes ist, von einem Dämonen gesagt wird. Denn es passt nicht in unser Schema und in unseren Vorstellungen. Wahrheit, unvollständige, diskontextualisierte, verdorbene und verdrehte Wahrheit wo wir es nicht richtig wissen, was ist jetzt nun wahr, was ist nicht wahr, das kann uns verunsichern. Wahrheit zu sagen, Wahres zu sagen, aber unvollständig zu sagen, dient dem Ziel des Gegners Gottes. Und oftmals passiert das bei uns. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, und ich muss ehrlich sein, habe ich das auch schon mal gemacht, wo ich nicht die volle Wahrheit gesagt habe. Und damit ein Eindruck entsteht, ich habe nicht offiziell oder direkt gelogen, aber ich ging zur Schule und ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und ich gebe eine Teilwahrheit dahin, was aber nicht die volle Wahrheit ist. Denn die volle Wahrheit wäre, das ist der Sohn Gottes, der für die Menschen sterben wird. Wahrheit ist nur wirkungsvoll, wenn die Zeit richtig ist, wenn sie voll ist, wenn die Art und Weise, mit der sie rübergebracht wird, positiv und angebracht ist. Wahrheit nur um der Wahrheit willen, auch wenn sie wahr klingt oder wahr ist, teilweise ist nicht genug. Denn natürlich wissen wir durch den Text, dass es hier nicht darum ging, Jesus wirken zu stärken. Nein, denn wenn ein brüllender Mensch inmitten der Gemeinde aufsteht und diese Wahrheit sagt, wie glaubst du, kommt es an? Ist der Effekt positiv? Oder hättest du eher Angst und würdest denken, ah, das ist ein Dämon, dieser Dämon findet Jesus Heiliger Gottes, arbeiten sie zusammen? Oh. Oder gebrüllt, mit Angst eingeflößt. Und deswegen muss Jesus eingreifen. Denn er möchte den Menschen retten, aber er muss die Dämonen verstummen lassen. Und deswegen geht der Text weiter. Mal sehen, ob... Dann müsste ich dann die Hilfe da haben. Okay. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme, fahre aus von ihm, sei still. Das, was du sagst, ist unangebracht, der falsche Ort, die falsche Zeit und unvollständig, verstumme. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus. Ihr werdet dieses Verbe sehen, ausfahren, fahren, ausfahren. Er bedrohte und er fuhr aus. Er bedrohte und er fuhr aus, denn es wird wieder vorkommen. Aber hier ist das Wichtige. Und das kann nur Jesus machen. Er schafft es, den Dämonen von der Person zu trennen, ohne dass dem Menschen geschadet wird. Es gibt die Möglichkeit, Falsches zu tun und wirklich von den Gegner Gottes getrieben zu werden. Aber wenn dieser Moment vorbei ist und dieser Moment, dann ist es möglich, dass der Mensch ungeschadet davonkommt. Solange wir uns nicht daran klingen. Denn es gibt auch andere Begebenheiten. Jesus wird immer wieder Menschen antreffen, die unvollkommene oder verdrehte Wahrheiten haben und ihn deswegen kritisieren. Das ist nichts Neues und wird immer wieder im Lukasbrief vorkommen. Ihr kennt ja die Begebenheit der Frau, die hatte ein Alabaster. Ihr kennt die Geschichte? Das ganz teure Parfüm, das Parfüm. Sie kam an, sie reibt es auf seine Füße, sie weint, sie trocknet mit ihren Haaren. Niemand versteht etwas und ein Mann sagt, aha. Und er benutzt ein Totschlagargument. Er sagt, hätte man doch das hier für die Armen benutzt, wäre doch wesentlich wirkungsvoller gewesen. Sie zeigt ihm Wertschätzung. Aber Judas benutzt die Rhetorik, die Totschlagrhetorik des, ach, es wäre doch besser für die Armen. Oder es gibt auch immer die Version der Oma mit den 5 Euro. Es gibt so viele Möglichkeiten, Totschlagargumente, die existieren, damit man für die eigenen Ideen Platz schafft. Ihr Lieben, im Alltag werden wir immer wieder unvollkommene oder unvollständige Wahrheiten antreffen. Und wenn wir es nicht verstehen, haben wir die Möglichkeit zu fragen. Aber Jesus trennt den Menschen von der Aktion, denn ihm geht es um die Menschen. Es ist nicht nur in diesem Moment. Was war die Reaktion des Volkes? Sie sehen, dass er die Dämonen austreiben kann, ausgefahren, bedrohte sie. Er hat Macht, er hat Vollmacht und es kam Entsetzen. Das ist wichtig, denn wir werden es nochmal sehen. Es kam Entsetzen über sie und sie sprachen, was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Die Reaktion auf die große Tat Jesu. Und die große Tat Jesu ist nicht diesen Besessenen, die Dämonen auszutreiben, sondern den Besessenen, den ehemaligen Besessenen, den Menschen ohne Schaden noch da zu haben. Sie sind entsetzt. In einigen von euren Übersetzungen ist es verwundert oder sie staunten. Und wenn wir was Tolles von Gott sehen und seine Vollmacht spüren, gibt es manchmal die Momente, wo wir sagen, boah, wie mächtig. Ist es aber genug? Vers 41. Später an demselben Tag, als Jesus seine Heilungen machte, dann fuhren auch Dämonen von vielen aus, sagt Vers 41, indem sie schrien und sprachen, jetzt geben sie uns noch mehr Wahrheit. Sie füllen die Wahrheit ein bisschen mehr aus. Die sagen nicht nur, dass er der Heilige Gottes ist. Die sagen, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Christus, der Messias. Und Jesus' Reaktion zu diesem unangemessenen Ausdruck von Identifikation, was in dem Moment nicht seinem Wirken diente, sondern dem Wirken des Teufels. Er bedrohte sie und ließ sie nicht reden. Das ist hier eine Standardsache, die wir zusammen lernen müssen. Es gibt Momente, wo gesagt werden muss, Ruhe, sage nichts. Denn es dient nicht Gott, auch wenn in diesem Moment die Menschen das nicht sehen konnten. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Das ist die erste Begebenheit, denn im Alltag mit Jesus, in unserem Alltag, gibt es so viele Schwierigkeiten und Herausforderungen zu wissen, was ist nun die Wahrheit oder nicht, dass wir uns wirklich auf Gott verlassen müssen und sagen, lieber Vater, hilf mir, Klarheit zu finden. Denn es passt oftmals nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Nach diesem Moment in der Synagoge geht Jesus zum Mittagessen. Und bald werden wir hoffentlich auch zu unserem Mittagessen gehen. Ich werde nicht mehr so lange brauchen. Aber er geht jetzt zum Haus von Simon. Simon ist noch nicht sein Jünger. Das geschieht erst im nächsten Kapitel. Noch hat Jesus seine Jünger im Lukas-Evangelium, noch hat er sie nicht berufen. Aber nach der Predigt ist er hungrig, er braucht ein Zuhause, einen Platz, wo er ausruhen darf. Er geht zum Haus der Schwiegermutter von Simon. Sie war aber von einem starken Fieber befallen. Und sie baten ihn für sie. Hast du jemals in deinem Leben für jemanden beten dürfen? Wo du wusstest, lieber Vater, hier schmerzt, hier ist jemand verletzt, hier ist jemand krank. Bitte sei bei ihr, sei bei ihm. Es gibt Macht im kollektiven Gebet. Hier steht nicht, dass einer ihn fragte, hier steht, dass sie, Plural, dass sie zusammenkam, sagt, sie braucht deine Hilfe. Kannst du sie bitte heilen? Und stark ist die Familie, die füreinander betet. Gebet stärkt uns von innen und wirkt nach außen. Und nachdem sie für sie bitten, dann beugte er sich über sie, ähnlich wie er es mit dem besessenen Mann machte. Denn für Jesus macht es keinen Unterschied, ob du besessen bist oder ob du krank bist. Ihm geht es nicht darum, warum bist du so, sondern er möchte deine und meine Situation ändern. Wenn du interne Konflikte in deinem Herzen hast, selbst verschuldet oder durch Umstände, wenn du jetzt krank geworden bist, weil jemand dich angesteckt hat und du bist jetzt noch kranker geworden als die Person, die dich ansteckte, ihm ist das alles egal. Wenn du und ich zu ihm gehen und wenn jemand für mich oder für dich bittet, dann möchte er uns heilen. Er möchte uns gesund machen. Und er bedrohte das Fieber, sagt der Text, und es verließ sie. Genauso wie die Dämonen diesen Menschen verließen in der Synagoge, in der Gemeinde. In diesem Moment verlässt die Krankheit das Fieber, die Schwiegermutter vom Simon. Beim ersten Mal reagierten die Menschen mit Entsetzen, mit Wunder, mit Staunen. Aber Staunen, Wunder, Entsetzen bringt nichts. Es ist eine nutzlose Reaktion. Wenn ich sage, boah, das war ja toll. 10 Minuten später kommt das nächste. Wir leben in diesen Zeiten, wo das Staunen kontinuierlich passieren muss. Er bedrohte das Fieber, es ging raus. Aber was tat diese Frau? Sie stand sogleich auf. Und staunte. War das, was sie tat? Boah, Jesus, vielen Dank, dass du mich jetzt geheilt hast. Ich werde jetzt anderen Menschen sagen, dass ich richtig staune über dich. War das ihre Reaktion? Natürlich nicht. Sie reagierte mit Dienst. Sie war dankbar. Wir haben das wunderschöne Lied von der Dani gehört. Danke. Dankbarkeit. Ja, Staunen ist gut, Wundern ist okay, aber die beste Reaktion für erlebte Heilung ist nicht Staunen, ist nicht Entsetzen, es ist Dienen, Dienst. Hat Jesus dir etwas Gutes getan? Begleitet dich Jesus? Macht er einen Unterschied in deinem Leben? Staunen, Dienen, das zeichnet die Schwiegermutter des Simon aus. Und gleich, und sie diente nicht nur ihm, sie diente ihnen. Denn sie verstand, dass Dankbarkeit sich im Dienst ausdrückt. Wie sieht es bei uns aus mit unserer Dankbarkeit? Dienen wir? Wir sind gerade in einer Gemeindewahlperiode und viele denken schon drüber nach, diese nächste Wahlperiode vielleicht nicht. Aber die Reaktion auf Dankbarkeit ist Dienst. Muss nicht offiziell in Gemeindeleitung sein, darum geht es nicht. Es kann wo immer auch sein, aber Dienst ist die Reaktion für das, was Jesus uns getan hat. Und Jesus lässt sich nicht von der theologischen Überzeugung der Person irgendwie in eine andere Richtung lenken, nein. Vers 40 sagt, dass als die Sonne unterging, warum kamen die Menschen nur, nachdem die Sonne untergegangen war? Was glaubt ihr? Seid ihr noch mit mir, mit dabei? Warum kamen sie nach dem Sonnenuntergang? Warum kamen sie nicht am Sabbatnachmittag zu Jesus, um geheilt zu werden? Ich meine, scheinbar hat Jesus absolut keine Probleme, Menschen am Sabbat zu heilen. Warum kamen sie nicht vorher? Sie kamen nicht, weil sie dachten, dass Heilen am Sabbat Arbeit wäre. Und als gute Juden konnte Jesus nur wirklich heilen, nachdem der Sabbat vorbei war. Was aber nicht der Fall war. Denn Jesus möchte uns vielleicht sogar ganz besonders am Sabbat heilen.
Vielleicht hätten einige von diesen Menschen, die nach Sonnenuntergang kamen, die Nase gerümpft, dass die Schwiegermutter von Petrus ihn am Sabbat gedient hat. Denn am Sabbat soll man ja nichts tun. Am Sabbat soll ich meine heiligen, wie nennt man das nochmal, ein Nickerchen, das heilige Nickerchen halten und hoffen, dass das Nickerchen so lang anhält, bis die Sonne untergeht. Und dann kann ich das machen, worauf ich Bock habe. Jesus war es egal, dass sie diese theologische, legalistische Auffassung hatten. Sie kam an, anstatt ihnen zu sagen, hey, ihr hättet früher kommen können, ihr wärt vorher geheilt worden. Nein, er heilte, was sagt der Text? Er legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Ich bin so froh, dass ich nicht Jesus bin. Ich bin so froh, ihr seid sicherlich auch sehr froh. Ich bin froh, dass ich nicht Jesus bin, denn ich würde sagen, hey, erstmal muss ich dir mal eine Predigt geben über deine falsche theologische Auffassung, damit du aufgelockerter bist und vielleicht wirksamer in der Welt bist und danach heile ich dich. Nee, das wäre vielleicht ich, aber Jesus ist anders. Jesus ist es egal, er möchte Menschen Gutes tun. Der Alltag mit Jesus passt nicht in unsere Schemen, unsere Vorstellungen rein. Dritte und letzte Teil. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen, diese, die geheilt wurden, es gab jetzt keine ungeheilten Menschen in Kapernaum, nur die ungeheilt bleiben wollten. Es gibt sicherlich immer die, die sagen, nö, auf den lasse ich mir nicht ein. Auch wenn sie ihn vielleicht am meisten brauchen würden. Aber alle, die wollten, waren jetzt geheilt. Und die Volksmengen suchten ihn und kamen bis zu ihm. Was wollten sie tun? Steht da auf der Leinwand, hoffentlich auch in deiner Bibel. Was wollten sie tun? Sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ging. Sie hatten nichts verstanden, worum es bei Jesus ging. Und ich verstehe oft nicht, worum es geht bei Jesus. Oftmals sage ich, Jesus, bleib länger bei mir. Ich bin eifersüchtig. Ich bin possessiv. Bleib nur hier bei uns. Ich meine, es geht uns jetzt so gut. Wir werden auf dich aufpassen. Wir werden dir das Beste geben. Bleib nur bitte bei uns. Und in diesem Moment ist die Volksmenge genauso schlimm wie die Dämonen, die Jesus ausgetrieben haben. Denn auf eine liebevolle Art und Weise möchten sie ihn von seiner Mission abbringen. Und das hier ist seine Mission. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch in den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Ja, ich heile euch gerne. Ja, ich predige für euch gerne, sagt Jesus. Ich bin in der Synagoge, ich heile eure Kranken am Sabbatnachmittag, nach Sonnenuntergang, Samstagabend, was auch immer. Aber ich muss auch anderen Menschen diese Botschaft, die ihr bekommen habt, weitergeben. Ich darf hier nicht verweilen. Und auch wenn ihr es gut meint, ist euer Herz am falschen Platz. Denn dazu bin ich gesandt worden. Wisst ihr, meine Lieben, der Alltag mit Jesus, der ist anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Er passt vielleicht nicht in unser Schema und unsere vorgedachten Ideen rein. Aber wenn etwas da bleiben muss, auch wenn wir mit unvollständigen Informationen und Wahrheiten ringen, auch wenn wir verunsichert sind, auch wenn wir denken, dass wir am Sabbat nicht geheilt werden können, weil unsere Theologie das nicht aufnimmt. Was hängen bleiben muss, ist, wenn mir Gutes widerfährt durch Jesus, ist die einzige gute Antwort der Dienst. Die einzige gute Antwort. Und zweitens, wenn wir bereit sind, den zweiten Schritt zu gehen, dann werden wir als Geheilte gesandt, um die gute Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wie sieht das aus in meinem Alltag? Ich habe keine Ahnung. Aber der Heilige Geist wird dir helfen, wird mir helfen, zu erkennen, wo ich dienen darf, wo ich mit meinem Leben Reich Gottes verkündigen kann, wo ich nicht nur unter den Main bleibe, damit ich gemütlich bin, sondern wo ich aus mir herausgehe, nach außen wirksam werde. Denn es gibt so viele andere, die diese gute Botschaft hören müssen, sollen und brauchen. In den nächsten Wochen werden wir zusammen diese Begebenheiten im Alltag Jesu kennenlernen. Und meine Hoffnung ist, dass wir zusammen mit ihm, mit dem Heiligen Geist erkennen, was wahr ist, was nicht wahr ist, was von Gott ist, was nicht von Gott ist. Aber wenn das zu komplex ist, dass Dienst, Wertschätzung und Sendung die drei Pfeiler des Alltags mit Jesus sein sollen. Ich möchte jetzt mit euch beten und lade euch dazu ein, aufzustehen. Lieber Vater, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten und wir brauchen dich. Denn ohne deinen Heiligen Geist, ohne das zu erkennen, was wirklich von dir kommt, ja, dann wird es richtig schwierig. Und oftmals passt es uns nicht und wir sind selber frustriert oder lassen uns frustrieren durch die, die zwar Menschen sind, aber vielleicht von anderen Geistern getrieben werden. Am Ende des Tages, lieber Vater, gib uns einfach nur die Zuversicht und die Sicherheit, dass dir zu dienen, anderen Gutes zu tun, nicht bei den unseren zu verweilen, sondern auf andere zuzugehen, die noch von deinem Reich nicht gehört oder erlebt haben, dass das die Grundlage ist, nicht für einen Sabbat mit dir, sondern für jeden Tag unseren Alltag mit dir. Lass uns nicht auf der Höhe verweilen, ohne dass wir mit dir in unserem Alltag ins Tal gehen. In deinem Namen bitten wir dich. Amen.